wir haben das vorher schon erwähnt, bei der Entnazifizierungsprozess 1947 bat Plage selbst um seine Einstufung als Mitläufer, weil er der Überzeugung war, er hätte doch nicht genug für die Judenrettung getan. Der Streitwert von 9000 Reichsmark wurde ihm auferlegt. Eigentlich das wichtigste Dokument jedoch in dieser Suche von Michael Good war ein Brief von Karl Plage an einen jüdischen Anwalt Strauß, den er 1956 in Stuttgart getroffen hatte. Der Rechtsanwalt Strauß hatte ihn offensichtlich gebeten, seine Gedanken und Erinnerungen über den Krieg niederzuschreiben. Nachdem er anfangs die Bitte abgelehnt hatte, änderte Plage seine Meinung und schrieb Dr. Strauß einen durchdachten und philosophischen fünfseitigen Brief. Darin setzt er sich mit Teilen seiner Erinnerungen aus der Zeit in Wilna auseinander, wie auch mit seinem Handeln im Vergleich zu den anderen in seinem Umfeld. Dieser Brief, geschrieben ein Jahr vor seinem Tode, bestätigt das Bild von einem tief moralischen Menschen, der mit dem Irrsinn und der Gewalttätigkeit um ihn herum kämpft und einen tugendhaften Weg durch die Höhle des Krieges sucht. Liebe Margarete und lieber Peter, ich glaube, es ist wertvoll, wenn ihr jetzt diese wunderschöne Dokumentation wechselseitig vorliest.
Der Plagge schreibt an den Rechtsanwalt Strauß: Sie stellten die Frage an mich, warum ich all diese Dinge nicht einmal schriftlich festhalten wolle. Es ist mir ein Anliegen, Ihnen die Begründung für mein Stillschweigen zu geben. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch von Albert Camus, Die Pest, kennen. In diesem Buch wird die Geschichte eines Arztes, Dr. Rieu, geschildert, der in einer Stadt wohnte, in der plötzlich die Beulenpest ausgebrochen war. Für den Fall, dass Sie dieses Buch gelesen haben sollten, möchte ich Ihnen sagen, dass es mein Bemühen war und ist, diesem Dr. Rieu in etwa nachzueifern. Als ich das Buch nach dem Kriege zum ersten Mal las, war es mir, als lese ich meine eigensten Gedanken, die mir während des Kriegs immer und immer wieder durch den Kopf gingen. Das Schicksal der unglücklichen Juden und der Schmerz, den diese Menschen dulden mussten, war mir nie anders erschienen, als was es in Wirklichkeit war, nämlich eine empörende Schmach.
Aber diese Empörung richtet sich nicht dem gleichen Maße, wie es der politische Mensch empfindet, gegen die Menschen, die sich zum Werkzeug gemacht hatten und zu Mördern wurden. Ich konnte die Grenzen, wo die Schuldkategorie dieser Menschen begann oder endete, nicht erkennen und gehörte selbst im weiteren Sinne als Deutscher mit dazu. Vor dieser Pest gab es keine Insel. Man musste die Schmach mit ansehen, wobei nur die Wahl blieb, Gott zu hassen oder zu lieben, der all diese Dinge zugelassen hat. Hier lag für mich der Anlass zur Revision meiner religiösen Weltanschauung. Und ich setzte mich dagegen zur Wehr, eine Schöpfung zu lieben, in der Menschen gemartert und sogar Kinder vergast werden und die Menschen schuldig werden ließ, wie es hier geschah. Wenn die Weltordnung durch den Tod bestimmt war, so war es vielleicht besser für Gott, nicht an ihn zu glauben und dafür mit aller Kraft gegen den Tod anzukämpfen, ohne die Augen zu dem Himmel zu erheben, wo Gott schwieg. Wenn es auf Erden nur noch Geißeln und Opfer geben sollte, dann war es Pflicht, nicht nur auf der Seite der Züchtiger zu stehen, sondern es war Pflicht, die Partei der Opfer zu ergreifen. Ich habe mit vielen dieser Geißeln gesprochen, die mitverantwortlich waren für das Grauen und habe lang über ihre Worte nachgedacht. Ich habe diese Menschen als blinde Werkzeuge einer Sinnestäuschung empfunden und muss Ihnen sagen, dass auch diese Menschen mich erbarmt haben, denn ich sah, welch schreckliche Zwiespalt in diesen Seelen wohnte. Sie waren nicht in der Lage, sich gegen den Ausbruch jener Dummheit, Trägheit und Bestialität zu wehren, die dem Menschen als unseliges Erbe seiner Herkunft mit auf den Weg gegeben ist.
Ich habe einmal in meiner Kantine einen betrunkenen SD-Mann getroffen, der weinend zusammengebrochen war, weil ihn die Gewissensnot zu Boden gedrückt hatte. Er gehörte zu dem Erschießungskommando, welches monatelang sein fürchterliches Unwesen trieb. Er versuchte, seine Verzweiflung mit Alkohol zu ertränken. Ich habe neben ihm gesessen und versucht, in seine Seele zu blicken. Was ich fand, war ein innerlich tödlich verwundetes Menschenwrack, welches nur noch durch die Macht der militärischen Disziplin zusammengehalten wurde. Er war sich nicht oder nur ganz dunkel bewusst, was er anrichtete, und aus seinen Rechtfertigungsversuchen ergab sich eine erschreckende Unwissenheit. Mir kam die Erkenntnis, dass das Böse in der Welt fast immer von Unbewusstheit, Unwissenheit und Schwäche herrührt. Die Menschen sind eher gut als böse, aber sie sind mehr oder weniger unwissend. Das trostloseste Laster ist die Unwissenheit, welche alles zu wissen glaubt und sich deshalb das Recht anmaßt, zu töten. Die Seele des Mörders ist blind. Wie ich es erreicht habe, dass so viele, leider viel zu wenige, der mir anvertrauten Juden bis zuletzt, mindestens aber bis zum Abrücken meines Parks, am Leben blieben, dafür gab es ein einfaches Rezept. Ich habe immer versucht, meine Gesprächspartner hellsichtig zu machen. Dazu gehörte eine gewisse Taktik, die darin bestand, den Gesprächspartner nicht zu reizen. Denn wir lebten ja in einer Zeit, wo derjenige, der zu behaupten wagte, dass 2 mal 2 4 ist, mit dem Tode bestraft werden konnte. Es war mir aber vergönnt, bei der zivilen Verwaltung und beim SD mit Menschen in Verbindung zu kommen, denen ich eine gewisse Hellsichtigkeit wenigstens im Augenblick der Entscheidung vermitteln konnte. Es verlief meist so, dass meine Kontrahenten am Schluss sagten, Sie haben ja eigentlich recht, handeln Sie so, wie Sie es für richtig halten. Vielleicht hat anderorts nur ein bisschen Entschlossenheit, ähnlich zu handeln, gefehlt, um die Gräuel zu verhindern und zu vermindern.
Ich habe nie empfunden, dass es eines besonderen Mutes bedurft hätte. Es bedurfte lediglich einer überzeugenden Kraft, die jeder schöpfen kann aus den Tiefen des in jedem Menschen vorhandenen moralischen Gefühls. Darüber hinaus ist vielleicht noch ein bisschen guter Wille, gelegentlich ein guter Gedanke und Hingabe an die gestellte Aufgabe nötig. Ich hatte nicht das Gefühl, mich einer besonders großen Gefahr auszusetzen, denn meine Argumente waren sowohl auf der menschlichen wie auf der sachlichen Ebene immer vernünftig, ehrlich und unanfechtbar. Nur in einem einzigen Falle versuchte mich ein Feldwebel mit der Anschuldigung der Judenbegünstigung zu erpressen, um mich beim Kriegsgericht anzuzeigen. Dies kostete mich zwar schlaflose Nächte, denn ich bin im Grunde kein Held, sondern ein recht ängstlicher Mensch, aber es gelang mir, mich dieses Mannes zu erwehren und ihn abzuschieben. Ich habe an den Gebietskommissar Wilnerstadt die Frage gestellt, darf ein Offizier mit Ehrgefühl der Ermordung wehrloser Menschen tatenlos zusehen? Die Frage war nicht mehr wie recht und billig. Der Gebietskommissar saß lange schweigend vor mir und sann vor sich hin. Dann sagte er, ich würde meine Tochter nie einem Manne geben, der sich hier die Finger mit dem Blute Wehrloser beschmutzt hat. Es war zwar keine Antwort auf meine Frage, ich konnte dem Kommissar daraufhin aber sagen, dann hört also in meinem Machtbereich diese Morderei auf. Er gab mir daraufhin die Hand. Zu welchen Szenen es später trotzdem kam, ist bekannt. Als es mir in einer dunklen, gespenstigen Septembernacht gelang, mit 2 Maschinengewehren in das von ukrainischer SS umstellte, zur Vernichtung bestimmte Ghetto einzudringen und viele Hunderte von Juden auf schnell alarmierten Lastwagen in das flüchtig eingerichtete Lager in der Subotstraße zu bringen, war die einzige Folge, dass der Sicherheitsdienstführer mir ausrichten ließ, ich sei ein Narr. Er hatte ein böses Gewissen, denn er hatte das mir gegebene Wort, meine Leute zu schonen, gebrochen. Als man die jüdischen Frauen als nutzlose Esser wegführen wollte, standen plötzlich 100 holländische Nähmaschinen da und es wurde Wehrmachtszeug geflickt. Es war ein von mir vorbereiteter Trick, da ich die Entwicklung voraussah. Niemand wagte nunmehr, die so organisierte Kriegswirtschaft zu stören. Nur den Kindermord konnte ich nicht verhindern. Ich war in diesen Tagen auf Urlaub. Ob er in meiner Anwesenheit gewagt worden und gelungen wäre, weiß ich nicht. Was an Kindern zurückblieb, kam in vorbereitete, bekannte Verstecke und lebte bis zur Räumung des Parks.
Als ich aus dem Krieg zurückgekehrt war, kamen auch für mich schwere Zeiten, da ich alles verloren hatte und meine Existenz neu aufbauen musste. Wie viel glücklicher war ich jedoch dran als die jüdischen Familien, die ich damals in Stuttgart besuchte. Herr Leo Greisdorf sagte mir damals, Sie haben zwar alles verloren, wie wir auch, aber Sie können gehen durch die Straßen, in denen Sie als Kind gegangen sind. Wir doch sind heimatlos geworden und werden immer voll Sehnsucht an die Straßen unserer Heimatstadt zurückdenken. So wie in dem Buch von Camus die Pest stellvertretend für das Böse in der Welt überhaupt durch die unglückliche Stadt stampft und ihre Mikroben verstreut, so sind auch wir immer wieder in einem Augenblick der Zerstreutheit gefährdet, angesteckt zu werden oder andere anzustecken. Was naturgegeben ist, sind die Mikroben. Alles andere, Gesundheit, Rechtlichkeit, Reinheit, ist die Folge des Willens, der nie erlahmen darf.
Ja, liebe Radio-Zuhörer,